Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Es ist Frühling in Australien, aber die Temperaturen haben längst die 40-Grad-Marke geknackt. Das Land leidet unter einer extremen Dürre und Hitze und es diskutiert über Ursachen und Folgen. Fragen dazu gleich an unseren Reporter in Sydney. Das Schicksal syrischer Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind, nehmen wir danach in den Blick. Wir berichten auch über die schwierige Integration ehemaliger Kindersoldaten in Sierra Leone und schauen auf das Gesundheitssystem in Mexiko. Von dort will die Bundesregierung nämlich Altenpflegerinnen und Pfleger anwerben. Der Himmel über Australien glüht. Buschbrände färben den Horizont rot und orange. Nach den extremen Dürren auf der Nordhalbkugel in diesem Sommer leiden nun die Menschen auf der Südhalbkugel unter den Folgen von Hitze und fehlenden Niederschlägen. Aus sämtlichen australischen Bundesstaaten werden mittlerweile Buschbrände gemeldet. Eine alarmierende Entwicklung, denn üblicherweise beginnt in Australien die Saison der Buschbrände erst im Dezember. Andreas Stummer berichtet für uns aus der Millionenmetropole Sydney. Ihn habe ich kurz vor der Sendung nach der Lage dort gefragt.
Also Sydney ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Gestern hat es zum ersten Mal seit 2 Monaten wieder geregnet, wenn auch nur für ein paar Millimeter, aber immerhin. Der Regen hat auch den Rauch ein wenig vertrieben. Also diese riesige Dunstglocke, die seit Tagen über der Stadt gehangen ist. Ganz Sydney hat wie ein Barbecue gerochen, auf dem jemand seine Steaks verkohlt hat. Schulkinder haben tagelang nicht nach draußen zum Sport gedurft. Geschäftsleute sind mit Gesichtsmasken herumgelaufen und ich habe immer noch einen Kratzen im Hals, weil der Rauch wirklich überall hin ist, in die Häuser, auf den Straßen, war über der Stadt gehangen. Aber jetzt kann jeder buchstäblich wieder ein bisschen durchatmen. Das Problem aber ist nicht weg, es ist nur weitergezogen. Ein enormes Heißwettersystem hängt derzeit über Queensland im Nordosten, über Südaustralien und Victoria und über Teilen Westaustraliens. Und das bedeutet Alarmstufe Rot in 4 australischen Bundesstaaten, Rekordtemperaturen immer noch von bis zu 45 Grad und katastrophale Bedingungen, mit denen die Freiwilligen und auch die Berufsfeuerwehren in diesem Ausmaß noch nie zu tun hatten. Und Sie haben es erwähnt, das Ganze im November, was die Behörden besonders beunruhigt, denn der australische Sommer hat noch nicht einmal begonnen.
Wenn Sie sagen Alarmstufe Rot in diesen Gebieten, was bedeutet das konkret für die Menschen?
Also Brandforscher und Meteorologen sind sich eigentlich einig, dass Buschfeuer in Australien seit Jahren nicht nur häufiger, sondern vor allem auch intensiver werden, größer und verheerender. Und das sieht mehr oder weniger dort, wo es brennt, so aus. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in Ihrem Badezimmer und nehmen Ihren Haarföhn aus dem Schrank, schalten den ein und drehen den mal auf volle Leistung. Dann halten Sie den Föhn eine Armlänge von sich weg und blasen sich direkt ins Gesicht. Und so heiß ist die Luft da, wo es brennt, so trocken ist die Luft und so stark ist der Wind. Das sind die Bedingungen vor Ort. Und jetzt sagen Klimaforscher, warum ist das so? Die Klimaforscher sagen, wir behaupten nicht, dass der Klimawandel an diesen Buschfeuern schuld ist, aber wir sind davon überzeugt, dass die Erderwärmung mit dem Ausmaß der Waldbrände zu tun hat. Die Erde ist also global gesehen wärmer, die Temperaturen steigen, der australische Busch ist völlig ausgedorrt und durch zyklische Dürreperioden, die in schöner Regelmäßigkeit hier auftreten, oder durch den El Niño-Effekt, gibt es auch immer weniger Regen. Das alles kombiniert dann mit Blitzschlag, mit Achtlosigkeit oder mit Brandstiftung und das ist eine verheerende, zerstörerische Mischung und deshalb hatten wir auch diese Riesenfeuer in den letzten Wochen.
Wie reagiert die australische Politik auf diese schon lange vorherrschende Dürre?
Die Regierung ist durch die Buschfeuer eigentlich wirklich unter Druck geraten, und zwar gehörig unter Druck. Vor einem halben Jahr hat sich eine Gruppe ehemaliger Buschfeuerwehroffiziere zusammengetan und hat Premier Scott Morrison gewarnt. Sie haben genau das vorhergesagt, was die letzten Wochen über hier passiert ist. Die Kritik war, Australien ist nicht genug vorbereitet auf diese immer stärker werdenden Feuer. Nur ein einziger Bundesstaat, Victoria, besitzt ein Löschflugzeug. Alle anderen, die im Einsatz waren oder sind, die mussten erst geleast werden. Das ist ein Witz, sagen die Experten. Das gleiche gelte für die großen Löschhubschrauber. Hubschrauber, die ein Heidengeld kosten, aber die immer wieder Leben und Besitz retten. Und auch die werden nur angemietet, obwohl jeder Bundesstaat mindestens einen oder zwei der Hubschrauber das ganze Jahr haben sollte. Die Regierung knapst dabei und sagt nein. Und der nächste Knackpunkt ist Brandrodung. Feuer bekämpft man am besten mit Feuer. Das machten die australischen Ureinwohner schon vor 40.000 Jahren. In den milderen Wintermonaten Sträucher abholzen, Unterholz abbrennen, damit es im heißen Sommer nicht zu Flächenbränden kommt. Die Feuerwehren und Naturparkbehörden machen das heute nicht anders, aber so die Kritik, nicht annähernd genug. Das Problem dabei ist nur, der Zeitraum für kontrolliertes Flammen wird immer kürzer, weil die Winter immer wärmer und immer trockener werden. Und selbst Klimaforscher geben zu, dass es bei so starken Feuern, bei Bränden, die durch Funkenflug kilometerweit vor der eigentlichen Feuerlinie ausgebrochen sind, selbst die Klimaforscher sagen, wir können nicht im Umkreis von 10 Kilometern um jedes Haus in Australien den Busch abholzen. Was die Politik aber sehr wohl könnte, ist zur Energiegewinnung weniger Kohle durch den Schornstein jagen und mehr auf alternative Energien setzen. Aber solange der Premierminister Scott Morrison nicht vom Einhalten von Klimaschutzprotokollen hält oder wie vor ein paar Jahren auch einen Klumpen Kohle im Parlament hochhält und tönt, Kohle ist unser Gold, Kohle ist gut, solange wird sich daran wohl so schnell auch nichts ändern.
Wir sehen also Stillstand in der Politik. Wie sieht es in der Gesellschaft aus? Kommt von dort massiver Druck auf die Politik?
In allen Umfragen, die zu diesem Thema gemacht werden, halten regelmäßig gut 8 von 10 Australiern Klimawandel für eine größere Bedrohung als Terrorismus. Ob das Dürreperioden sind, die ewig lang anhalten, ob das Rekordtemperaturen sind, ob das Hitzewellen sind, es ist immer die Natur gegen den Menschen. Und das klingt in Australien oft wie eine ständige Bedrohung oder fast wie Kriegszustand. Schon allein, wie darüber gesprochen wird, wie jetzt bei den Buschfeuern. Da gibt es Tote, da gibt es Verletzte, große Sach- und Flurschäden, es gibt eine Feuerfront. Und trotzdem werden immer wieder konservative Parteien gewählt, die das Konzept vom Menschen verursachten Klimawandels eigentlich durchweg anzweifeln. Und je nachdem, wen man fragt, halten das einige für pragmatisch und andere für töricht und für grob fahrlässig. Aber egal wie rum, an diesen Meinungen haben sich bisher auch die Leute durch die schlimmsten Buschfeuer nicht beeindrucken lassen und diese Meinungen sind auch dadurch nicht geändert worden.
Australien leidet immer stärker unter Dürre und Hitzewellen. Den politischen Aufschwung von Klimaschutzinitiativen befördert das aber nicht, wie Andreas Stummer aus Sydney berichtete. Seit fast 9 Jahren tobt nun der Bürgerkrieg in Syrien. Noch immer wird im Nordwesten gekämpft und doch, der Krieg, er ist entschieden. Machthaber Bashar al-Assad hat mit russischer Unterstützung die Kontrolle über weite Teile des Landes zurückerobert. Der IS ist militärisch besiegt. Der Wiederaufbau wird also stärker ins Zentrum der Diskussionen rücken. Und damit eine Frage, die die deutsche Kanzlerin vor fast 4 Jahren aufgeworfen hat.
Und wir müssen bei allem, was wir bei der Integration machen, und ich bin dafür, wir wissen ja nicht genau, wann ist der Syrienkrieg zum Beispiel zu Ende, wann ist der IS im Irak besiegt, müssen wir den Menschen aber auch sagen, es ist ein temporärer Aufenthaltsstatus. Und wir erwarten, dass wenn wieder Frieden in Syrien ist, wenn der IS im Irak besiegt ist, dass ihr auch wieder mit dem Wissen, was ihr jetzt bei uns bekommen habt, in eure Heimat zurückgeht.
Bundeskanzlerin Angela Merkel vor fast 4 Jahren. Und tatsächlich haben sich bereits mehrere tausend Flüchtlinge aus Europa zurück in ihre Heimat Syrien gemacht. Marion Senker über die schwierige Rückkehr und die Frage, wie sicher Syrien mittlerweile ist.
Rameh wollte zurück nach Syrien. Jahrelang war er auf der Flucht, entweder vor den Angriffen des syrischen Machthabers Assad, vor russischen Bomben, dem Terror der Miliz Islamischer Staat oder anderer Dschihadisten, manchmal auch vor türkischen oder iranischen Einheiten. Irgendwer hat immer geschossen, sagt Rameh, der aus Sicherheitsgründen so genannt werden möchte, aber in Wahrheit anders heißt. Vor 5 Jahren ist er aus Syrien geflohen, so wie mindestens 6 Millionen andere Syrer auch. Aber dann, im Februar 2019, ist Rameh zurückgekehrt, freiwillig nach Idlib.
Ich wollte meine Familie und meine Freunde wiederfinden und ich hatte gehofft, dort bald eine neue Regierung an der Macht zu sehen, eine vom Volk gewählte.
Statt seiner Familie fand Rameh aber nur zerbombte Häuser, kaputte Straßen. Immer wieder gab es Bombenalarm. Auch die Hoffnung auf eine neue Regierung entpuppte sich als Wunschdenken. Idlib wird von den Rebellen der Miliz HTS kontrolliert. Und die nahmen Rameh kurz nach seiner Einreise fest, erzählt er. 2 Monate später ließen sie ihn laufen. Rameh lebt heute im Oman. Er ist wieder Flüchtling. Es gäbe Zehntausende solcher Geschichten, sagt Nader Otman, ehemaliger Vizepremier der syrischen Interimsregierung. Heute ist er im Vorstand der syrischen Vereinigung für die Würde der Bürger. Die Organisation hat fast 200 Syrer, die freiwillig nach Syrien zurückgekehrt sind, nach ihren Erfahrungen befragt. Ihr Fazit?
Die meisten der Befragten waren so frustriert, dass sie freiwillig zurückgegangen sind nach Syrien. Aber ein Großteil überlegt, wieder zu fliehen. Sie haben alle Hoffnung verloren. Viele von ihnen wollen nach Europa.
Zwar gibt es von der EU finanzierte humanitäre Hilfe in Syrien, aber Otman sagt, das reicht nicht. Und manchmal würden sogar die Falschen unterstützt. Um das deutlich zu machen, seien er und andere Vertreter der Vereinigung kürzlich nach Berlin zu Gesprächen mit der Bundesregierung gereist.
Wir helfen der EU und Deutschland jetzt, indem wir ihnen Informationen geben. Wir nennen ihnen zum Beispiel Namen von Geschäftsmännern, die für das Regime arbeiten. Wir erwarten aber dafür, dass sie gegen die russische Propaganda von einer sicheren Rückkehr vorgehen. Damit wollen die Russen den Wiederaufbau vorantreiben und sich und dem Regime zu Geld verhelfen.
Syrien brauche keine neuen Häuser, sondern eine neue Regierung. Der Wiederaufbau sei für viele Syrer kein Grund für eine Rückkehr.
Häuser, Schulen und Krankenhäuser aufzubauen, während dasselbe Regime an der Macht bleibt, das ist eine Verschwendung von Zeit und Geld. Es ist Verrat am Volk. Mich würde es nicht überzeugen, zurückzukehren.
Die EU, aber auch Russland und andere Staaten setzen derweil auf eine neue Verfassung für Syrien. Der Leiter des Arabischen Zentrums für Forschung und Politikwissenschaften in Paris, Salam Kawakibi, schüttelt darüber den Kopf. Er lebt im Exil in Frankreich und setzt sich von dort aus für ein neues Syrien ein.
Das ist sehr amüsant. Wir haben doch eine Verfassung und die ist nicht schlecht. Wir haben sie nur seit 1963 nicht mehr angewendet. Der Verfassungsprozess ist ein Trick Russlands, dem Westen weiszumachen, dass sich Moskau für Frieden einsetzt. In Wirklichkeit ist es nur Zeitverschwendung.
Diese Zeitverschwendung gehöre für das Assad-Regime derweil zur Überlebensstrategie. Opportunistisch hangele Damaskus sich von Tag zu Tag. Das Regime wäge, je nach Bedarf, Bündnisse mit jedem ab, seien das die Russen, Iran, die Kurden oder sogar der Islamische Staat. Schließlich haben sich Iran und vor allem Russland als Schutzmächte etabliert. Diese könne Damaskus zum Teil gegeneinander ausspielen, aber am Ende des Tages habe nur einer in Syrien das Sagen, meint Kawakibi. Der russische Präsident Putin.
Damaskus hat schon seit der Revolution keine richtige Strategie. Ich denke, das Regime hat dadurch an Macht und Souveränität eingebüßt. Putin hat gewonnen und er ist wahrscheinlich gerade in guten Verhandlungen mit dem Westen und anderen Ländern.
Dass Putin gut im Gespräch ist, zeigt sich gerade insbesondere im Nordwesten Syriens, wo er mit der Türkei eine sogenannte Sicherheitszone errichten will. Das sei schön und gut, solange die Türken bleiben, sagt Nader Otman von der syrischen Vereinigung für die Würde der Bürger.
Die Sicherheitszone ist gut für alle, die dort vorher lebten, egal welcher Ethnie und welchen Glaubens. Aber wir widersprechen jeglicher Zwangsumsiedlung, denn damit spielen wir Assad in die Hände, denn er will die Demografie des Landes verändern. Die internationale Gemeinschaft darf das nicht mitmachen.
Das heißt zum Beispiel keine finanzielle Unterstützung vom Westen an die Türkei oder Russland für den Wiederaufbau in Syrien. Außerdem fordert Otman, dass der Westen nicht tatenlos zusieht, wenn es zu Zwangsumsiedlungen kommen sollte. Er befürchtet, die Strategie des Sich-Raushaltens könnte für Europa zum Nullsummspiel werden.
Wir wurden von einem Diktator regiert und jetzt ist unser Land besetzt. Das wird mit einer neuen Befreiungsbewegung enden.
Und mit mehr Flüchtlingen, schätzt er, die vor allem ein Ziel haben: Europa.
Das Problem der Flüchtlingsrückkehr in Syrien, das war ein Beitrag von Marion Sendker. Sie wurden aus Dörfern oder Flüchtlingslagern entführt und mit Drogen zu willenlosen Werkzeugen ihrer Führer gedrillt, die Kindersoldaten im Bürgerkrieg in Sierra Leone. Von bis zu 10.000 Kindern im Dienste der Rebellen, aber auch von regierungstreuen Milizen ist die Rede. Kinder, die im Laufe des Krieges ganze Dörfer ausgelöscht und zehntausende Menschen getötet haben. 2002 endete der Bürgerkrieg in dem rohstoffreichen Land, aber das Schicksal der ehemaligen Kindersoldaten belastet Politik und Gesellschaft in Sierra Leone bis heute. Wie können aus den abgestumpften Menschen vollwertige Mitglieder der Gesellschaft werden? Zahlreiche internationale Hilfsprogramme haben sich dieser Aufgabe verschrieben. Doch Fortschritte sind mühsam, berichtet unser Reporter Benjamin Moskowitsch aus der Hauptstadt Freetown.
Gegenüber vom zentralen Gefängnis in Sierra Leones Hauptstadt Freetown thront am Rande einer großen Kreuzung eine kleine Holzbaracke etwas wackelig über einem Abwasserkanal. Ein Dutzend Männer hängt hier herum. Einst waren sie der Albtraum Sierra Leones. Rebellen, die im Morgengrauen aus dem Dschungel kamen und die Dörfer überfielen. Keiner, der hier sitzt, hat nicht gemordet. Aber im Sierra Leoneschen Bürgerkrieg waren sie nicht nur Täter, sondern zunächst einmal Opfer.
Ich habe mit meiner Familie in einem Dorf in der Nähe von Makini gelebt, als die Rebellen kamen. Sie nahmen meinen Vater und haben ihm den Kopf abgeschnitten, vor meinen Augen.
Erzählt ein Mann, den sie hier Bukuji nennen.
Danach wollten sie meine Mutter umbringen. Ich habe versucht, mich ihnen in den Weg zu stellen. Ich war ein sehr kräftiges und mutiges Kind, ein echter Kämpfer. Deshalb haben die Rebellen mir angeboten, mich ihnen anzuschließen.
Es mag mindestens verwirrend klingen, aber der Junge schließt sich tatsächlich eben den Männern an, die seinen Vater ermordet und seine Mutter und Schwester vergewaltigt haben. Kein Einzelfall.
By that time, there was no other option.
Das war die einzige Option, sterben oder sich ihnen anschließen,
sagt einer der ehemaligen Kindersoldaten. Auf Rebellenseite waren wohl rund die Hälfte der Kämpfer gerade einmal zwischen 8 und 14 Jahren. Aber wie macht man aus Kindern Killer? Bukuji weist auf die Narbe auf seinem rechten Wangenknochen.
Die Rebellen haben mir hier das Gesicht mit einer Rasierklinge aufgeschlitzt. Dann haben sie Kokain in die Wunde gestreut. Sie haben gesagt, so kommen die Drogen direkt ins Gehirn.
Koks und Alkohol sollten die Kinder aufputschen, ihnen das Morden erleichtern. Anschließend halfen die Rebellen mit Marihuana und Crack dem Vergessen nach. So wurden aus unschuldigen Kindern tatsächlich bald grausame Killermaschinen. Jugendliche, die vergewaltigten, schwangeren Frauen, die Babys aus dem Leib schnitten und auf das Geschlecht der Föten wetteten, Kinder, die Menschen in ihren Hütten einsperrten und dann die Strohdächer in Brand setzten. Wie geht eine Gesellschaft mit so etwas um? Was macht man mit Kindern, die zu solchen Dingen gezwungen, die sich solcher Grausamkeit schuldig gemacht haben? Dr. Ibrahim Bangora unterrichtet Politikwissenschaft an der Universität in Freetown. Er sagt, dass Frieden und Versöhnung nach dem Ende des Krieges wichtiger gewesen seien als Gerechtigkeit und Strafe.
Nach dem Krieg startete die Regierung mit der Unterstützung der Vereinten Nationen einen Prozess zur Abrüstung, Demobilisierung und Reintegration ehemaliger Kämpfer. Insgesamt 76.000 Menschen durchliefen diesen Prozess. Für ehemalige Kindersoldaten boten verschiedene Hilfsorganisationen wie UNICEF eigene Programme an.
Juristisch verfolgt wurde fast niemand. Wer seine Waffen abgab, erhielt Amnestie.
What we have to understand is there's a difference between a reintegration program and a reintegration process.
Aber der Reintegrationsprozess ist eine lebenslange Aufgabe. Die Projekte hingegen haben eine sehr begrenzte Laufzeit. Nach dem Auslaufen der Reintegrationsprojekte wurden die ehemaligen Kindersoldaten mit ihren Problemen alleine gelassen.
We are largely neglected after the DDR program came to an end.
In der kleinen Baracke über dem Abwasserkanal zündet sich Bukuji einen dicken Joint an und präsentiert dann rauchend seine Männer.
This is my man, Elephant Man, the hard fighter.
Das hier ist Elephant Man, ein gefährlicher Kämpfer. Und das hier ist mein nächster Mann, auch ein unerschrockener Krieger. Und hier ein weiterer tapferer Kämpfer. Wir alle hier kennen nichts anderes als den Krieg. Wir können nichts anderes. Das Einzige, was wir gelernt haben, ist, wie man ums Überleben kämpft.
Sagt ein Mann, den sie hier Cash Money nennen. Gerade erst ist er nach 3 Monaten wieder aus dem Gefängnis gekommen. Das zivile Leben ist schwer. Welche Perspektiven hat jemand, der seine Schulzeit als Kämpfer im Dschungel verbracht hat? Und wie soll man sich von der Vergangenheit lösen, wenn sie auf eine bizarre Weise die wohl stolzeste, freieste und vielleicht sogar beste Zeit im Leben war? Damals waren sie gefürchtete Herrscher des Dschungels. Und heute, 18 Jahre nach dem Krieg?
But for now, the country is fucked up.
Ganz ehrlich, das Land ist am Arsch, nach allem, was passiert ist. Niemand hilft uns, es gibt keine Jobs.
Sierra Leones Kindersoldaten bleiben am Rand der Gesellschaft. Viele kämpfen mit Drogenproblemen, leben auf der Straße. Zwar gab es nach dem Krieg Projekte, in denen ehemalige Kindersoldaten ein Handwerk lernen sollten, aber das klappte nur selten. Was hingegen klappte, war ein Vorstoß in einen völlig neuen Markt. Anfang des Jahrtausends begannen japanische, chinesische und indische Firmen, zunehmend günstige Motorräder nach Westafrika zu exportieren. Zusätzlich zu den schrabbeligen, völlig überfüllten Taxen, die auf relativ festen Routen unterwegs waren, brausten plötzlich überall Motorräder durch die Gegend. Schneller, komfortabler und anders als die klassischen Taxen, die eher wie Buslinien funktionieren, brachten die sogenannten Okadas die Kunden direkt ans Ziel. Viele ehemalige Kindersoldaten nutzten die Gunst der Stunde.
Wir stehlen nicht mehr oder holen uns mit Gewalt, was wir zum Leben brauchen. Wir sind jetzt alle Okada-Fahrer.
Am Anfang sah es so aus, als könnte daraus eine Erfolgsgeschichte werden. Motorradfahren statt Morden. In vielen Städten Sierra Leones entwickelten sich kleine Zusammenschlüsse ehemaliger Kindersoldaten im Okada-Business. Man trat für seine Rechte ein, setzte sich gegen korrupte Polizisten zur Wehr und half sich gegenseitig in Notlagen. Und man konnte relativ gut Geld verdienen. Das zog immer mehr Leute an. Ehemalige Kämpfer, die nicht das nötige Geld für ein Motorrad hatten, begannen sich Geld bei reicheren Bekannten und Verwandten zu leihen. Und so verwandelte sich das System. Zwar gibt es die alten Zusammenschlüsse teilweise noch, aber heute besitzt die Mehrheit der Okada-Fahrer ihre Motorräder nicht mehr selbst. Sie fahren für andere.
Etwa 10 Euro verdiene ich am Tag. Die Hälfte geht an den Boss. Von der anderen muss ich noch das Benzin bezahlen. Am Ende des Tages bleiben mir im Schnitt meist nur rund 2 Euro.
Während sie selbst am absoluten Existenzminimum leben, verdienen die Geschäftsleute im Hintergrund gutes Geld. 5 Euro pro Tag, das sind gut 1800 Euro im Jahr. Ein Motorrad kostet gerade einmal 7 bis 800 Euro. Während des Krieges riskierten Sierra Leones Kindersoldaten im Dschungel ihr Leben, damit ihre Anführer sich den Zugriff auf lukrative Diamantenminen sichern konnten. Heute riskieren sie ihr Leben im Straßenverkehr, damit einige Geschäftsleute satte Gewinne machen können.
Die schwierige Integration ehemaliger Kindersoldaten in eine Friedensgesellschaft. Sie hörten eine Reportage von Benjamin Moskowitsch aus Sierra Leone. Was es für dramatische Folgen hat, wenn die deutsche Bevölkerungspyramide mit vielen Jungen und wenig Alten sich zu einem Pilz entwickelt, also wenig Junge und viele Alte, haben Experten schon vor Jahrzehnten beschrieben. Nur eine Lösung für dieses Problem ist bis heute nicht in Sicht. Schon die Versorgung von gut 300.000 neu diagnostizierten Demenzfällen jedes Jahr wirft Fragen auf. Der Pflegebranche fehlt jedenfalls bei den aktuellen Konditionen der Nachwuchs. Und so ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn immer mal wieder im Ausland unterwegs, um dort Pflegekräfte für Deutschland anzuwerben. Zuletzt reiste der Minister nach Mexiko. Doch auch dort ist die Lage in der Pflegebranche angespannt, wie Anne-Kathrin Mellmann aus Mexiko-Stadt berichtet.
Die Kranken- und Altenpflegerin Marta Alcocer musste sich noch nie Arbeit suchen. In 30 freiberuflichen Jahren sei sie immer empfohlen oder angefragt worden. Es fing an, weil ich meine kranke Mutter pflegte. Uns trennte nur eine Straße vom Viertel der Reichen. Jeden Tag schob ich meine Mutter im Rollstuhl durch die Straße, damit sie die prächtigen Anwesen gegenübersehen konnte. Eines Tages sprach mich eine Frau aus einem dieser Häuser an, ob ich professionelle Pflegekraft sei. Meine Mutter sehe so gepflegt und hübsch zurechtgemacht aus. Als meine Mutter gestorben war, überzeugte mich die Frau von einer Ausbildung, damit ich mich um ihre Mutter kümmern konnte. Sie bezahlte die Kurse, ich lernte die Grundlagen. Damit war der Grundstein für Marthas Laufbahn gelegt. Derzeit betreut sie in Mexiko-Stadt eine 87-Jährige, die seit einigen Monaten ein Pflegefall ist. Sie wohne gern bei ihrer Patientin, sagt Alcocer. So spare sie sich 5 Stunden Hin- und Rückfahrt in ihren Vorort, die Kosten dafür und laufe nicht Gefahr, im Bus überfallen und ausgeraubt zu werden. Ihr Monatsverdienst beträgt etwa 750 Euro. In Mexiko ist das ein gutes Einkommen. Allerdings sind Sozial- und Krankenversicherung nicht enthalten. Das ist zwar weit mehr, als ein Krankenhaus bezahlen würde, aber etwa ein Drittel weniger, als sie noch vor 5 Jahren verdienen konnte. Die Leute wollen einfach nicht mehr für Arbeit bezahlen. Ich musste mir sogar schon anhören, was machst du denn da schon? Aber ich verbringe 24 Stunden bei den Patienten. Als ich bei dieser Frau anfing, war sie völlig außer Kontrolle und schlief nachts nicht. Also schlief ich auch nicht. Sie konnte auch tagsüber nicht schlafen, also galt das auch für mich. Für Pflegerinnen wie Marta Alcocer gibt es keine Verträge, keine Rechtssicherheit und keine Gewerkschaften, die sich für sie einsetzen. Wenn die Bedingungen gut seien, sagt Marta, würde sie zum Arbeiten in ein anderes Land wie Deutschland gehen, wenn auch nicht für immer, weil sie ihre Familie nicht verlassen könnte. Weil die Familien in der Regel groß sind, bleiben Alte und Kranke selten ganz allein. Falls doch, brauchen sie ein Vermögen für private Pflegeheime. Die 78-jährige Lydia Vasquez hat keine Angehörigen und ist nach einem Schlaganfall in ein Heim gezogen. Ihr Klavier konnte sie mitnehmen. Täglich übt sie einige Stunden und erfreut damit die anderen nur 7 Bewohner der Residenz Los Águilas sowie die 5 Angestellten. Darunter sind die beiden Krankenpflegerinnen Letizia Perez und Teresa Guzmán. Beide haben nach mehrjähriger Berufsausbildung in staatlichen und privaten Kliniken gearbeitet und wurden von der Heimchefin abgeworben. Für beide war das ein Glücksfall, weil es in Mexiko viele arbeitssuchende Krankenschwestern gibt. In der Seniorenresidenz seien die Arbeitsbedingungen besser, sagt Teresa Guzmán. Auch verdienten sie mehr als vorher, so wie Freiberuflerin Marta Alcocer etwa 750 Euro im Monat. Allerdings mit Renten und Krankenversicherung. Hier besteht die Arbeit hauptsächlich aus dem, was eine Krankenschwester zu tun hat, also die Medikamente geben und den Zustand der Patienten kontrollieren. Wir sind hier viel näher am Menschen als im Krankenhaus. Wenn ein Patient dort ein Problem hat, ruft er sofort den Arzt. Die Beziehung ist viel enger und persönlicher. Ich empfinde die Arbeit als weniger anstrengend und die Patienten sind entspannter. Die beiden warmherzigen und zugleich resoluten Krankenpflegerinnen sind spezialisiert auf demenzkranke ältere Patienten. Diese Arbeit könnten sie sich für eine Zeit lang auch in einem anderen Land vorstellen, meint die geschiedene kinderlose Letizia Perez. Das wäre sehr aufregend und würde mir gut gefallen. Deutschland würde ich gern kennenlernen. Das wäre eine Herausforderung, die ich gern annehmen würde. Auch die Sprache zu lernen, mit Vergnügen. Mexiko sei ein an Migration gewöhntes Land, ergänzt ihre Kollegin Teresa Guzmán. Die meisten Mexikaner gehen zum Arbeiten in die USA, weil die nahe sind. Aber wenn es die Möglichkeit gäbe, mit der Sicherheit einer richtigen Anstellung in ein Land weiter wegzugehen, würden die Leute das tun. Hier sind Dollars und Euros mehr wert. Die Mexikaner, die für eine Zeit in den USA arbeiten, bauen hier mit dem Geld ihr Häuschen, kaufen ein Stück Land oder eröffnen ein Geschäft. Das ist weit verbreitet. Aber in den USA müssen die Menschen Verfolgung befürchten, wenn sie keine gültigen Papiere haben. Wenn sie nun aber mit einer Arbeit, zum Beispiel als Pflegekraft, gehen könnten, das wäre wunderbar.
In Deutschland heiß begehrt Anne-Kathrin Mellmann über die Lage der Pflegekräfte in Mexiko. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.